Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon. Ich werde Sie durch die Sendung heute begleiten. Das Thema heute bei Spiritualität: Umfangen statt Durchdringen. Umgang mit den Unbegreiflichkeiten des Lebens. Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung wird ausgehend vom Psalm 139, der da lautet: Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Eine Betrachtung halten zu diesem Psalm, und den Titel könnte man noch natürlich variieren. Es geht um die Abgründe in unserem Leben, dass manchmal uns Dinge ereignen, einholen oder heimsuchen, wie man will, aus welcher Perspektive man es betrachten will. Es gibt ganz große Prüfungen im Leben, für viele von uns schon erlebt. Und darüber will Pater Elmar Busse heute in der Karwoche eben diese Betrachtung halten. Ich begrüße ihn ganz herzlich am Telefon in Schönstatt. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Elmar Busse, Sie sind ja in Osten Deutschland aufgewachsen. Sie haben noch den Kommunismus live erlebt. Haben Sie auch in dieser Zeit noch damals auch so ganz tiefe Löcher oder Überraschungen erlebt, wo Sie gedacht haben, das begreife ich jetzt nicht mehr?
Gut, ich habe selber ja mein Theologiestudium mal abgebrochen gehabt, weil ich glaube, das ist für mich nicht das Richtige. Und dann hatte ich natürlich dann bei dieser Vorgeschichte ganz schwierige Startposition, um mir ein neues Leben aufzubauen. Und da sah das Ganze doch recht sinnlos aus. Und 2 Jahre später, wo ich dann wieder Boden unter die Füße bekam und auch wieder glauben konnte, da konnte ich das dann auch deuten. Das war die beste Vorbereitung auf die Seelsorge, wo ja ich immer wieder mit Menschen auch konfrontiert bin, die genau etwas Ähnliches erleben. Und dann kann ich mich leicht an sie hineinfühlen. Also was auf den ersten Blick nur als sinnlos aussah, war im Nachhinein eigentlich die beste Form der Vorbereitung auf die Seelsorge.
Gut, und wenn wir jetzt auch in der Karwoche stehen und das Leiden Christi ganz eingehend betrachten werden in diesen gnadenreichen Kartagen, so steht für uns Christen natürlich auch die Hoffnung am Horizont schon der Auferstehung, des Neubeginns. Gott hat immer etwas Neues mit uns vor, und in diesem Sinne ist es auch wahrscheinlich Ihnen geschehen dann mit dem neuen Staat, als Priester dann, als geweihter Priester, und jetzt stehen Sie schon jahrzehntelang in der Seelsorge in mehreren Ländern bereits, und ich darf Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt im diesem Psalm zu folgen: Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Psalm 139. Bitte.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einmal kam ein Ehepaar zu mir wegen seiner Probleme, die es miteinander hatte. Es ist mir sehr schwer gefallen, die Frau zu ertragen, wie sie immer wieder ihren Mann und sein Verhalten psychologisch gedeutet hat, als ob sie ihn besser kennen würde als er sich selbst. Ihm wurde die Situation ungemütlich bis peinlich, aber er sagte nichts dazu, sondern rutschte nur unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Alle meine Versuche, die Frau dazu zu bewegen, dass sie nur über sich spricht, und wenn sie schon über ihren Mann sprechen muss, dann nur beschreibend, eben wie sie das erlebt, was bei ihr ankommt, wie das auf sie wirkt, also alle meine Ermahnungen, dass sie so über ihren Mann redet, wirkten höchstens 5 Minuten. Dann war sie wieder in ihrem alten Fahrwasser. Während ihre Stimme klagte, triefte ihr moralisches Überlegenheitsgefühl, das sie als Opfer genoss, aus jedem Knopfloch. Der Mann äußerte sich so gut wie gar nicht. Aber was ich so nebenbei mitbekam, war, dass er doch ganz viel aus Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern getan hat und tut. Und dadurch, dass er viele Opfer bringt und Anstrengungen auf sich nimmt. So zwischendurch schoss mir immer wieder durch den Kopf: Wie konnte dieser Mann nur eine so komplizierte Frau heiraten? Und wie konnte diese Frau bei ihrem Austauschbedürfnis nur einen solchen verschlossenen Typen heiraten? Nach diesem Erstgespräch vereinbarten wir einen neuen Termin 2 Wochen später. Später am Nachmittag ging ich nochmal in die Stadt, um ein paar Sachen zu besorgen. Da sah ich dieses Paar vor einem Schaufenster stehen, Hand in Hand und eifrig miteinander redend. Sie sahen mich nicht. Ich war verwundert. Also gab es scheinbar doch mehr Ebenen, wo es die beiden gut miteinander konnten. Und es gab nicht nur die Probleme, die sie miteinander hatten. Später sagte mir der Mann mal unter vier Augen, ich liebe sie trotzdem. Ich erinnerte mich an einen Gebirgsbach, der munter um einen Felsen herumfließt und sich durch den Felsen nicht aufhalten lässt. So ein Felsen im Bachbett ist auch noch mal etwas ganz anderes, als wenn man mit einem Stock im Bachbett wühlt und der aufgewühlte Schlamm dann über 20 Meter das Wasser trübt. Übertragen von diesem Bild des Baches auf die Beziehungswirklichkeit: Wenn es einen Konflikt gab oder gegenseitige Verletzungen, dann ist das Wasser getrübt. Dann muss das geklärt werden im Gespräch mit anschließender Vergebung. Wenn man dagegen wieder mal an einem chronischen Fehler des Partners leidet und man auch weiß, dass er sich Mühe gibt, um davon loszukommen, dann kann man mit einem »Er ist halt so« oder »Sie ist halt so« das Thema beenden und zum Alltagsgeschäft übergehen. Diese Strategie hatte scheinbar das Ehepaar gewählt, das bei mir in Beratung war. Während ich mir also selber während des Beratungsgespräches so vorkam, als würde ich versuchen, den großen Findling im Bach anzubohren und dabei 5 Steinbohrer schon abgebrochen hatte, ohne den Stein zerkleinern oder gar wegräumen zu können, war das Paar nach meinem Besuch schon längst wieder im Alltag angekommen. Sie liebten sich also trotz aller Probleme, die sie miteinander hatten. So etwas ist kein Einzelfall. Und Ähnliches gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Nach diesem Gespräch mit diesem Ehepaar wurde ein Text von Pater Kentenich für mich wichtig, den ich schon etliche Male gelesen hatte, aber der mich nie besonders angesprochen hatte. Er schrieb: Wenn Glauben und Vertrauen von Hingabe gelockert werden, machen sie unruhig. Harmonie zwischen allen Dreien schafft Mariengestalten. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Darin besteht die Wurzel ihrer Größe. Je mehr wir gläubig, übernatürlich, Unbegreiflichkeiten umfangen, desto mehr werden wir echt christlich. Dieser Text stammt aus einem geheimen Brief vom 13. Februar 1942 an den Mitgefährten, an Pater Menningen, den Pater Kentenich aus dem Gefängnis in Koblenz herausschmuggeln lassen konnte. Und in einem anderen geheimen Brief aus dieser Zeit schreibt er: Wir haben jetzt die günstigste Gelegenheit, den Wurf ins Übernatürliche mit heroischer Geste zu wagen. Helfen Sie, die Familie auf diese Höhe zu führen. Sie selbst gewinnen dadurch am meisten. Ich finde darin einen überaus hohen Akt und Beweis des Vertrauens, dass die heilige Dreifaltigkeit und die Gottesmutter unsere Bitten nicht so schnell erhören. Alle trauen uns etwas zu. Das täten sie nicht, wenn sie das übernatürliche Gebäude unseres Tugendlebens nicht vorher fest fundiert hätten. Deshalb immer festhalten: Vertrauen gegen alles Vertrauen. Glauben gegen alles Glauben. Pater Kentenich riet also damals, selber als Gefangener, den Schönstädtern genau das zu tun, was ich bei dem Ehepaar beobachten konnte. Nicht die Unbegreiflichkeiten durchdringen und lösen wollen, damit die Beziehung wieder stimmt, sondern die Unbegreiflichkeiten einfach umfangen. Also nochmal auf den Punkt zu bringen: Hingabe statt Problemlösung. Nicht meinen, es müsse erst das Problem gelöst sein, damit die Beziehung wieder stimmt. Nein, wir können die eingestürzte Brücke des Vertrauens wieder aufbauen, auch wenn das Problem, das zum Einsturz geführt hat, noch nicht gelöst ist. Reife Ehepaare sind Meister in dieser Kunst und sie wenden sie auf alle ihre Beziehungen an, auch auf ihre Gottesbeziehung. Ich verstehe Gott nicht, aber ich bin einverstanden mit seinem Plan, sagte eine krebskranke Mutter zu ihren erwachsenen Kindern, die zunächst nur den Kopf schüttelten über diese Form der Ergebenheit in den Willen Gottes. Um diesen Vorgang noch einmal von einer anderen Seite her zu beleuchten. Ich kenne einen Ingenieur, der einen kleinen Familienbetrieb führt. Er tüftelt viel rum und kann so auf die Wünsche seiner Kunden eingehen und trotz der kleinen Serien, die bestellt werden, effektiv arbeiten. Er hat nicht eher Ruhe, bis er auf jedes Wie und Warum eine Antwort gefunden hat und dann seine Maschinen entsprechend programmieren und einstellen kann. Doch genau diese Strategie, die ihn im Berufsleben so erfolgreich werden ließ, macht das Glauben können für ihn so schwer. Immer wieder kommt er ins Grübeln und ins Zweifeln. Warum lässt Gott so etwas zu? Und er, und ich glaube auch wir alle, finden keine Antwort auf diese alte Frage, die es gibt, seit Menschen an Gott glauben. Umfangen statt durchdringen. Da hat er seine Bedenken, ob er sich das erlauben darf. Und all die langen Gespräche, die wir bisher miteinander geführt haben, konnten seine Skepsis in diese berechtigte Strategie nicht beseitigen. Rätsel kann ich lösen, Geheimnisse nicht. Konstruktionsprobleme kann ich lösen. Je besser ich mich in Geometrie und Materialwesen auskenne und noch dazu kreativ bin. Aber um einen Menschen lieben zu können, brauche ich nicht alles von ihm zu wissen. Ich kann mich einem Menschen hingeben, auch wenn im Bach meiner Hingabe so mancher Felsbrocken liegt, den meine Hingabe einfach umspült. Ich kann mich einem Gott hingeben, der immer auch der Unbegreifliche bleibt, wie es im Psalm erwähnt worden ist, und den ich in seinen Plänen manchmal nur im Nachhinein und manchmal selbst dann nicht verstehe. In solchen Momenten ist also mehr das Herz als der Verstand gefragt. Solche Hingabe an Gott ist kein Verrat an der eigenen Vernunft. Sie zeugt nur von unseren menschlichen Möglichkeiten, doch noch oder doch wieder mit einem unbegreiflichen Gott in Kontakt zu bleiben oder wieder zu kommen. Vermutlich wird jeder von Ihnen solche Felsbrocken im Bach seiner Hingabe an Gott haben. So wie das Wasser seinen Weg an den Felsbrocken vorbeifindet, so wünsche ich Ihnen, dass Ihre Hingabe zu Gott angesichts Ihrer offenen Fragen an ihn nicht wie hinter einer Staumauer blockiert wird, sondern auch ihren Weg findet. Helles Licht auf den gemeinten Vorgang wirft auch eine Erfahrung, die Edith Stein gemacht hatte. In das Jahr 1917 fällt ein Erlebnis, das für ihren inneren Weg wichtig wurde. Im November dieses Jahres fiel Professor Reinach in Flandern. Ein Jahr zuvor hatten Herr und Frau Reinach die Taufe empfangen und waren protestantische Christen geworden. Edith Stein hatte Dr. Reinach in Göttingen kennengelernt, er einen geborenen Mainzer. Er war damals Professor Husserls rechte Hand. Ihm und seiner Frau wusste sie sich bald freundschaftlich verbunden. Herr und Frau Reinach waren wie sie jüdischer Herkunft. Nun, nach dem Tod ihres Mannes, bat Frau Reinach Edith Stein, ihrem gefallenen Mann die traurige Freundespflicht zu erfüllen und seinen philosophischen Nachlass zu ordnen. Edith Stein war selbstverständlich dazu bereit, doch fürchtete sie sich vor der Begegnung mit Frau Reinach. Was für ein Wort des Trostes sollte sie der gebrochenen und verzweifelten Witwe sagen, die nach kurzer, sehr glücklicher Ehe ihren Gatten verloren hat. Doch es kam ganz anders. Sie fand keine gebrochene, verzweifelte Witwe vor, sondern eine Frau, die sich am Kreuz Christi festhielt und sich beim Kreuz Kraft holte, ihren abgrundtiefen Schmerz tapfer zu tragen. Diese Erfahrung traf Edith Stein im Innersten. Sie schreibt später über diese Begegnung: Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Diese Selbstmitteilung, die Schwester Benedikta erst kurz vor ihrem Tod einem Priester machte, beschloss sie mit den Worten: Darum konnte ich auch bei meiner Einkleidung keinen anderen Wunsch äußern, als im Orden Benedikta vom Kreuz genannt zu werden. Ein ähnliches Zeugnis, dass Trauer und Schmerz nicht das einzige oder das letzte ist, bekam ich vor einigen Tagen. Eine Mutter, deren schwerkrankes Kind Anfang März gestorben war, schreibt: Seit unglaublichen langen und unglaublich kurzen 2 Wochen ist XY nun nicht mehr bei uns. Noch immer scheint alles so unreal, nicht wahr, nie geschehen. 2 Wochen, in denen dermaßen viel passiert ist, dass ich es erst richtig ordnen und verarbeiten muss. 2 Wochen, seit denen ich nun bereit bin. Bereit für den großen Schmerz, das tiefe Loch, die dunklen Tage. Ich bin so sehr bereit dafür, dass sie einfach nicht kommt, diese schlimme Zeit. Ich lebe meinen Tag, atme regelmäßig und kann sogar essen. Bin sehr viel unterwegs, mache täglich Sport und schlafe relativ gut. Treffe mich mit ganz lieben Freundinnen, die stundenlang mit mir über XY, über dies und das und wieder über XY sprechen. Lese ab und zu ein wenig und plane schon abends meine Aktivitäten für den nächsten Tag. Täglich gehe ich zu XY, bringe ihr mal ein Windrad, mal einen Schmetterling, mal hübsche Blumen und dann wieder eine neue Kerze. Meist stehe ich mit einem Lächeln bei ihr, nur ab und zu mit Tränen. Ich bin so voll Glück und Freude darüber, dass ich diese fast 21 Monate mit ihr verbringen durfte, dass für Trauer nur wenig Platz bleibt. Und gerade dann, wenn ich mich wieder darüber wundere und mich selbst nicht verstehen kann, warum es mir dermaßen gut geht, überrollt mich eine Welle von Schmerz, reißt meine Mauer nieder und lässt den Tränen freien Lauf. Doch genau das ist jenes Gefühl, von dem ich dachte, dass es mich in dieser Phase beherrschen würde. Doch diese Welle kommt und geht auch wieder. Die nächste Welle kommt manchmal erst nach Stunden, manchmal erst am nächsten Tag wieder. Dabei bin ich doch bereit. Ich bin bereit für den großen Schmerz, der anhält und mir die Luft zum Atmen raubt. Doch derzeit erfüllen mich meist nur Leere und schöne Erinnerungen an XY. Das, worauf ich warte, kommt bei den meisten erst nach 2 bis 3 Monaten. Ich hoffe, ich bin auch dann noch bereit dafür. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich sehnen wir uns alle nach einem Leben voller Glück. Doch was machen wir, wenn es Phasen in unserem Leben gibt, in denen wir nicht glücklich sind? Ist dann das Leben nicht mehr lebenswert? Sind die wahren Lebenskünstler, die dann, wenn das Leben ihnen Leid bringt, diesem Leben selbst ein Ende setzen? Im Christentum und im Judentum ist der Selbstmord immer als Beleidigung des Schöpfers angesehen worden und deshalb als verwerflich verurteilt worden. Inwieweit ein seelisch Kranker für einen solchen Schritt selber verantwortlich gemacht werden kann, ist eine andere Frage und muss extra mal erörtert werden. Heute geht es uns ja um die Frage, wie wir auf die Unbegreiflichkeiten des Lebens reagieren können. Wenn es angenehme Unbegreiflichkeiten sind, können wir schlicht und einfach staunen. Das tut der Psalmist, wenn er das Wunder des eigenen Lebens auf sich wirken lässt. Wir lesen im Psalm 139: Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Psalm 139, 13, folgende. Aber wenn es leidvolle Unbegreiflichkeiten sind, da dann ist dieses Leid für uns vernunftbegabte Wesen verbunden mit dem Eindruck der Sinnlosigkeit. All unsere Bemühungen, mit der Vernunft die Lebensfäden zu entwirren, scheitern. Pater Kentenich schreibt 1949 im Rückblick auf seine 3 Jahre als KZ-Häftling in Dachau, wie Gott sich mit seiner ganzen Last auf Jakob warf, also Jakob aus dem Buch Genesis, so lastet er mit der unergründlichen Unfassbarkeit, mit der er sich heute beim Schreiten durch die Zeit umgibt, auf begrenzten Menschen, auf denkenden, aber wie Pascal die Menschen nennt, schwankenden Rohren. Wie Jakob mit Gott die ganze Nacht hindurch bis zum frühen Morgen rang, so muss jeder schöpferische Gotteskämpfer die dunkle Nacht der geistigen Unklarheit und Unsicherheit wegen Sinn und Zweck der geheimnisvollen, rätselhaften Zeitgeschehnisse und Lebensnöte durchwandern. Er muss sich durch sittliche Schwächen und Hilflosigkeiten, durch religiöse Abgestumpftheiten durchringen zum Licht, zu geistiger Klarheit, zu religiöser Tiefe und sittlicher Kraft. Er muss mit Gott kämpfen, bis der Allweise und Allgütige sein Antlitz entschleiert, bis er ihn segnet mit dem Segen der Einsicht, der Sicherheit, des Wagemutes und der Sieghaftigkeit. Soweit das Zitat. Wenn ich Kentenich richtig verstanden habe, dann ergibt sich die Sinnerfahrung nicht von alleine, wenn ich nur lange und tief genug nachgedacht habe. Die Frage nach dem Warum bleibt also unbeantwortet. Und das muss ich als vernunftbegabtes Wesen erst einmal aushalten. Sinn wird also nicht gefunden, sondern erkämpft. Es ist eine Frage zuerst des Herzens und nicht zuerst des Verstandes. Pater Kentenich gebrauchte öfters auch die Formulierung Partei ergreifen für Gott. Partei ergreifen für, das ist kein objektiver Vorgang, sondern ich trage in mir eine positive Grundeinstellung. Ich habe eine Vorentscheidung getroffen für Gott. Alle Versuche, mittels Vernunftgründen Gott zu rechtfertigen angesichts des Leids in der Welt, stoßen an ihre Grenzen. Der Einzelne kann im Nachhinein vielleicht sagen, dieses Leid war gut für mich, denn ich bin barmherziger geworden. Oder ich könnte mich danach besser in andere Menschen einfühlen. Oder ich bin von meiner Überheblichkeit geheilt worden. Paulus, dieser Kämpfer, konnte in seinem letzten Brief, den wir von ihm überliefert bekommen haben, dem Römerbrief schreiben: Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Römer 8, 28. In der Begleitung von Trauernden fällt mir auf, dass dann, wenn sie aus der ersten Verzweiflung wieder auftauchen können und zumindest mit der Möglichkeit rechnen, dass es ein sinnvolles Leben danach geben muss, dass dann diese seelische Starre abfällt und sie anfangen zu suchen. Nicht unbedingt schon was gefunden haben, aber dass sie anfangen zu suchen. Viele finden ihren inneren Frieden darin, dass sie ihr persönliches Leid mit dem Leiden Christi verbinden. Sie finden sich wieder in der Gestalt des Simon von Cyrene, der Jesus das Kreuz tragen hilft. Unser Glaube ist entstanden und hat sich fast 2000 Jahre in einer Welt gehalten, in der es keine Narkosemittel gab. Ihn als Opium des Volkes zu verunglimpfen, verwechselt Ursache und Wirkung. Erst wer mit diesem Gott gerungen hat, erst wer bitter erleben musste, dass er mit seinem Verstand keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Leid finden kann, der kann dieses Leid umfangen und muss es nicht durchdringen. Seine Hingabe umströmt den Fels der Unbegreiflichkeit und findet zurück ins Herz Gottes. Maria, die mit Johannes unter dem Kreuz stand und nicht weggelaufen ist, kann als Mutter der Schmerzen uns bergen und trösten. Trost ist aber keine Wegerklärung des Leids und auch keine Schmerztablette. Trost ist das Geschenk einer innigen seelischen Nähe zu einem Menschen, der mitfühlen kann mit unserem Leid. Und daraus ergibt sich das Paradox, dass wir im Leid gleichzeitig glücklich sein können über diese Nähe eines lieben Menschen. In diesen Tagen der Karwoche erbitte ich allen, die auch eine persönliche Karwoche erleben und erleiden müssen, die Gnade, dass Gott selbst ihnen hilft, wieder einen Zugang zu ihm zu finden. Gerne bete ich um das Geschenk des Glaubens oder des Wiederglaubenkönnens für sie oder für Menschen, die ihnen lieb und wertvoll sind.
Umfangen statt durchdringen. Der Umgang mit dem Unbegreiflichen des Lebens. Oder anders formuliert, wenn das Herz dem Verstand zu Hilfe kommt. Oder auch Staunen und Leiden. Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung hat heute ausgehend zum Psalm 139 diese Betrachtung gehalten, der das Zitat aus dem Psalm, von dem Pater Elmar Busse ausgegangen ist, heißt: Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Pater Elmar Busse, dass man vieles eben nicht begreifen kann, wenn die Abgründe des Leidens, des Schmerzes einen erfassen. Aus einer Distanz heraus betrachtet, kann man ja aber immer wieder festhalten, dass wir ja dieses Bild des Unbegreiflichen auch bei unseren Kindern wieder sehen können. Nicht umsonst werden wir ja auch bezeichnet als Kinder Gottes. Wir Gläubige alle, ob wir erwachsen sind, ob wir alte Menschen sind oder noch ganz junge, aber Kinder Gottes sind wir alle. Und die Pädagogik Gottes ist die nicht eine ganz andere, als unser Verständnis es erfassen kann, liegt darin auch nicht auch oft die Unbegreiflichkeit des Leidens, des Schmerzes begraben?
Sicher. Also normalerweise ist es ja so, wenn jetzt irgendwo ich ins dunkle Zimmer komme und stelle fest, die Glühbirne ist kaputt und dann habe ich eine Erklärung, warum ist es im Zimmer dunkel, dann kann ich die Ursache finden und dann kann ich die Ursache beheben und eine neue Birne reinschrauben und dann ist es wieder hell. Also sonst erweist sich diese Frage nach dem Warum durchaus als sehr hilfreich und man kann viele Dinge dann beseitigen, abstellen. Aber das, was sonst so im Alltag so hilfreich ist, bei dieser grundsätzlichen Frage, warum gibt es das Leid in der Welt oder warum hat Gott eine solche Welt, wo das drin ist, geschaffen, hätte er nicht eine andere Welt machen können, da verlieren wir uns wirklich da im Labyrinth unserer Gedanken und kommen im Grunde genommen zu keiner Antwort, mit der unser Verstand zufrieden sein kann.
Ich begrüße nun einmal Herrn Prinz am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott.
Ja, ich persönlich, ich kenne das Kreuz auch wie viele andere Menschen. Und ich glaube, für einen Glaubenden ist es nicht ganz so schwer, bei weitem nicht ganz so schwer, oder zumindest nicht so aussichtslos wie einen, der wo vom Glauben, wenn ich nichts weiß, oder von Gott und so weiter. Es gibt ein Universalmittel, so möchte ich es schon sagen, und das ist das vertrauensvolle Gebet. Das glaube ich schon. Und das schafft immer, in irgendeiner Form, schafft irgendwann einen Frieden, gibt neue Erkenntnisse, die Lichtblicke, dass man es erkennt und vor allem die Kraft des Tragens, dass man es tragen kann. Der Schmerz geht nicht ganz weg, aber man versteht es besser. Man, wie gesagt, ja, hilft es einfach tragen, so möchte ich es wirklich sagen. Und ich glaube, alle Menschen, die beten, machen diese Erfahrung mehr oder weniger. Und das ist eigentlich was Schönes, was Großes und was Tröstliches. Und für diese Menschen, wo ich gerade gesagt habe, die wohl nicht glauben können, ich würde sagen, wir beten einfach für diese Menschen, um ihnen ihr Kreuz zu erleichtern und tragen zu helfen.
Genau, genau, ja.
Danke, Herr Prinz, ja, für Ihren Beitrag. Danke, dann begrüße ich gleich am Telefon Frau Feitsch. Ja. Grüß Gott.
Grüß Gott. Moment. Ja. Also ich habe jetzt das erklärt und ich habe jetzt gerade das gehört von meinem Vorredner praktisch und ich wollte Ihnen genau dasselbe eigentlich sagen. Also dass es eigentlich auch so ist, dass man, wenn man einen Glauben hat Und wenn man immer sagen kann, mir ist das genauso gegangen. Wir haben einen Sohn verloren, meinen Mann früh verloren. Und man muss halt immer wieder sagen, lieber Gott, hilf mir. Und man sieht sich ja, irgendwann sieht man sich wieder. Und ich glaube, das ist das Tröstliche dran. Und man darf meiner Erfahrung nach, man darf die Menschen einfach nicht außen vor lassen. Die gehören immer zur Familie dazu. Und wenn man von denen immer ausspricht, gut, das Erste, sagen wir mal, die erste Zeit geht es schwierig, ist immer ein Problem. Aber es wird besser. Und je mehr die mit in der Familie integriert sind, je besser geht's auch, ist meine Erfahrung. Und ohne Glauben geht gar nichts. Ist also meins. Und so wie der Herr vorher auch gesagt hat, und für die, die nicht glauben oder nicht glauben können, für die müssen wir einfach beten. Und für uns, da beten wir sowieso, wenn man sagt, lieber Gott, du musst mir helfen. Du bist der Große, du hilfst mir auch. Und ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und das ist also meine Erfahrung und auch meine Meinung.
Pater Busse.
Sehr schön. Wir haben es gerade so genannt, die Gestorbenen gehören mit zur Familie. Und ich denke an eine Familie, wo dann die dreijährige Tochter auch da an Krebs gestorben ist und wo die dann so eigentlich täglich auch beim Abendgebet im Gebet diese Tochter angesprochen haben. Jetzt musst du sozusagen oben vom Himmel auch auf uns herabschauen und dieses einfach einbeziehen.
Ja, das ist wichtig.
Und ich finde es auch gut, jetzt selbst wenn Frauen jetzt Fehlgeburten hatten, dass diese Kinder einfach auch mitzählen.
Dass man den nicht vergisst.
Ja. Und auch denen einen Namen gibt. Also, dass das irgendwo, dass die einfach mit dazugehören.
Mhm. Also, ich finde auch, man muss einfach, ja, ich sage ja, ohne Glauben geht gar nichts. Mhm. Also, für mich. Aber ich finde, eben, wenn man die Personen, wenn die mit zur Familie gehören und da ist es wesentlich leichter, als wenn man nicht mehr von ihnen spricht. Weil das ist ja im Herzen sie ja drin. Und wenn man das nicht sagen kann, dann ist das viel schwieriger.
Klar, da macht man irgendwo so ein Tabuthema draus und das.
Ja.
Da entsteht immer irgendwie ein Krampf.
Ja. Und es traut sich dann keiner richtig davon zu reden. Aber wenn man selber auch davon spricht, bei uns ist das halt noch so, also der Kleine, ja, der hat das gemacht oder mein Mann, der hat das gesagt oder was der wohl sagen wird. Und ich, einfach so, und ich finde, das ist wesentlich, das ist tröstlich dann.
Ja, weil die dann einfach präsent sind, ne?
Die sind nicht, in dem Sinn nicht tot, weil sie einfach, wenn man davon spricht.
Genau.
Das ist meine Meinung.
Mhm. Ein tröstlicher Weg, der auf jeden Fall von Gott sicher auch gut begleitet wird. Ich danke Ihnen, Frau Fitsch, für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag zu diesem Thema. Auf Wiederhören. Dann begrüße ich Frau Meixner am Telefon.
Hallo.
Frau Meixner, Sie hören mich.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist mir immer eine sehr große Bereicherung. Was halten Sie denn davon, wenn man statt warum, wozu fragt?
Da halte ich ganz, ganz viel von, weil dann nämlich im Grunde genommen die Frage auftaucht, was kann ich denn jetzt in der Situation lernen?
Ja, genau.
Also wenn ich nicht einfach nur das als Schicksal sehe und oder was noch schlimmer ist, wenn ich das als Strafe sehen würde,
anklagen,
sondern was kann ich tatsächlich jetzt in der Situation lernen? Also wozu?
Ja.
Genau, an welcher Stelle meine Entwicklung meines seelischen Wachstums bringt mich das ein Stück weiter.
Mhm.
Und ich merke, wenn Menschen erstmal dorthin kommen, dass sie diese Frage wirklich vom Herzen her zulassen, dann bewegt sich auch was.
Ja, ja.
Und dann gibt es auch wieder positive Entwicklung, dann kommen sie aus dem Selbstmitleid raus, dann kommen sie aus der Blockade raus oder manchmal aus der Verbitterung raus.
Ja.
Das ist genau der Schlüssel zur wieder zurück zum Leben.
Ja. Aber es ist trotzdem ein Reifungsprozess. Der bleibt nicht erspart.
Und es ist eine schwierige Lektion, ganz ohne Zweifel.
Ich weiß. Ja, dann vielen herzlichen Dank nochmal.
Ich begrüße nun am Telefon noch Frau Geiser. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott.
Herr Pater Busse, ich habe mich an diesem Zitat von Pater Tente nicht festgehalten. Wir haben vor 16 Jahren auch unsere einzige Tochter verloren durch einen Verkehrsunfall. Und ich habe von Pater Tente nicht gelesen. Wer nicht sein schweres Kreuz kann dankbar tragen, der darf zu keiner Zeit zu sagen wagen, dass er mein treuer Jünger wirklich ist. Er trägt zu Unrecht seinen Namen Christ. Und das hat mir viel geholfen. Dankeschön.
Danke, Frau Kaiser. Pater Ima Busse, vielleicht wissen Sie vielleicht noch Näheres zu diesem Wort?
Ja, ich glaube, wir müssen mal wissen, dass genau dieses Gebet, was Frau Kaiser da gerade zitiert hat, das hat Pater Kente nicht selber verfasst als Kreuzigmeditation in Dachau. Also das hat jetzt keiner geschrieben, der im Sessel darüber nachdenkt, sondern der sich auch irgendwo ernst genommen erlebt in die Nachfolge. Und Nachfolge heißt eben auch immer mal wieder phasenweise Kreuzesnachfolge. Und das ist für mich, gut, ich habe eigentlich solche extremen Belastungen nie erlebt, Gott sei Dank. Und ich weiß auch nicht, wie stark ich dann wäre, wenn so etwas käme. Ich stehe einfach immer nur wieder vor der Bewunderung, vor der Art und Weise, wie Pater Kente nicht das in Dachau geschafft hat, eben nicht am Leid zu zerbrechen, sondern einfach dann stark zu werden und auch noch andere zu ermutigen und trösten zu können. Das ist für mich beeindruckend. Wir leben nun mal tatsächlich in einer Kreuzordnung. Warum das so ist, müssen wir den lieben Gott mal fragen, wenn wir selber oben ankommen. Aber dass es so ist, und wenn ich jetzt genau das so sehe, ich darf wie Simon von Cyrene gleichsam einen gewissen Kreuzesplitter tragen, helfen. Christus, der ja auch als mystischer Christus praktisch in seiner Kirche durch die Zeit geht, dann heißt Nachfolge Christi eben auch immer wieder konfrontiert werden mit Leid. Das entbindet uns nicht, dass wir Leid, wo wir es vermeiden können, auf jeden Fall auch vermeiden sollen. Also ich bin auch dafür, dass Menschen glücklich werden und ich tue auch alles dafür, dass Menschen schöne Stunden erleben und auch lachen können. Nur eben, wenn jetzt das andere dran ist, dann merke ich einfach, dass so oberflächliche Lebensphilosophien, also Leben heißt Spaß haben, dass die da einfach überhaupt nicht helfen. Und dass ich gerade in solchen Extremsituationen die Stärke des Christentums zeigt. Also es wird den Menschen gleichsam Schlüssel in die Hand gegeben, wo sie auch dann noch was mit ihrem Leben anfangen können. Und das ist wieder faszinierend und ich staune auch immer wieder, wenn ich jetzt Behinderte oder schwer Kranke begleite. Das ist eine ganz eigene Form von Tapferkeit, die nichts zu tun hat mit Tollkühnheit. Also wenn so ein Mensch praktisch 50, 60 Mal am Tag wieder neu Ja sagen muss zu seinem Leben, so wie es nun ist, das ist auch eine Form von Tapferkeit und Zähigkeit. Und ich merke, wie gerade solche Menschen die Motivationskraft erleben aus der Kreuzesnachfolge.
Ich begrüße nun Frau Köser am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Als mein Mann diese Diagnose von seiner todbringenden Krankheit bekam, da sagt er nur zu mir, als ich mich erschreckt habe, der liebe Gott macht keine Fehler. Und so ist er durch diese 13 Monate gegangen und ich kann im Nachhinein nur staunen, wie wir das so geschafft haben. Wir waren natürlich nicht mehr die Jüngsten und vielleicht aus dieser Lebenserfahrung heraus, dass er diesen Satz direkt so sagen konnte, nachdem er per Telefon diese Diagnose bekommen hatte. Jetzt habe ich in seinem Nachlass auch noch so ein kleines Heftchen gefunden. Dein Glaube hat dir geholfen, das ist von Schönstatt. Das ist so Tagesmeditation, immer so ganz kleine Tagesmeditation. Für jeden Tag habe ich gestern zufällig noch gefunden. Aber was ich besonders sagen wollte, diese eine Frau, die das Kind verloren hat, wie sie das beschreibt, so habe ich das erlebt, selber auch erlebt, nachdem mein Mann gestorben war. Ich habe immer nur gestaunt, ich habe immer nur gedacht, das kann nur eine besondere Gnade sein, dass man so damit umgehen kann. Ich muss schon sagen, jetzt, nachdem ich eine Grippe hatte, hat es mich dann doch ein bisschen intensiv umgehauen. Aber mein Mann, der ist in seinem Bild an unserem Esstisch mit bei uns dabei und wir haben 4 Kinder und alle sind davon überzeugt, der Papa ist immer dabei. Das wollte ich dann auch nur dazu sagen. Ja, diese Frau, die das Kind verloren hat, das ist sicher noch viel, viel schlimmer. Mein Mann war 68. Aber die Situation ist immer die gleiche. Man trauert. Und wie die Trauer eben abläuft, das kann man nicht beeinflussen. Das ist so, das kommt so oder das kommt nicht so. Und ich kann nur immer sagen, ich war immer froh im Herzen und traurig im Kopf, habe ich immer nur gesagt. Dass dieses Frohsein im Herzen geblieben ist im letzten Jahr, das konnte ich selbst nicht begreifen. Der liebe Gott macht keine Fehler, so sagte er. Jo, das ist mein Beitrag, Pater Busse.
Dankeschön, Dankeschön. Mhm.
Danke, Frau Köser, für Ihr Zeugnis. Alles
danke
Gute.
Auch für den Vortrag.
Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, es ist ein Geheimnis, wird es immer bleiben, das zu ergründen. Wir als Christen können das immer nur im Gebet betrachten und auch immer wieder zu Gott letztlich hingehen, bei ihm zu sein, ist unser sicherster Ort. Es gibt ja auch eine gute katholische Tradition, Pater Elmar Busse, dass man gerade in solch schweren Stunden vor allem auch eben das Fürbittgebet an Maria richten sollte, weil Maria eben Mutter, die Mutter Jesu war. Und hat das nicht auch eine jahrhundertealte, lange Tradition, eine gute Tradition, die immer noch Gültigkeit hat?
Gut, im 14. Jahrhundert sind diese sogenannten, ist dieses Motiv der Pietà. Also Maria trägt ihren toten Sohn, der vom Kreuz abgenommen ist, auf ihrem Schoß. Das kam von Thüringen und hat sich dann im Grunde genommen im ganzen europäischen Kulturraum verbreitet, dieses Motiv. Und wenn dieses Motiv so beliebt geworden ist, heißt es ja, es hat etwas in der Seele der Menschen berührt und es wird da dann auch nicht nur Pietà genannt, sondern auch Trostbild. Und die biblische Grundlage dafür ist ja diese Verheißung des Greisen Simeon, auch deine Seele wird ein Schwert durchbohren. Also wir haben in Maria einen nur Menschen, also während der Christus, der Gottessohn ist, also Gott und Mensch, und er dann in seiner Göttlichkeit und Menschlichkeit für uns leidet. Und deshalb ist auch, weil er auch gleichzeitig Gott ist, das Leiden dieses einen Menschen für uns alle heilsbedeutsam. So haben wir doch in Maria praktisch den nur Menschen, der aber in der größten Christusnähe dann mit ihm durchgeht, durch alles. Und genau diese Erfahrung, was der Simeon dort sagt, das hat sich eigentlich immer wiederholt, dass Menschen in der leidenden Mutter sich selber wiedergefunden haben und einfach dann auch beten und sagen konnten, du weißt, wie mir zumute ist, du kennst das selber. Also ich habe den Eindruck, wenn man so selber irgendwo Probleme hat und traurig ist, dann fühlt man sich in der Gemeinschaft von glücklichen Menschen irgendwo fehl am Platz und erst recht einsam. Und dann verschließt man oft den Mund vor Scham fast, so ich passe nicht hierher. Oder wenn man dann so einem Menschen begegnet, der selber leidet, dann entsteht diese seelische Nähe. Das ist ja auch der Grund, weshalb es so viele Selbsthilfegruppen gibt. Da finden Menschen zusammen, die vom gleichen Problem betroffen sind und die können sich am besten gegenseitig ermutigen.
Einen Punkt, den wir vielleicht jetzt noch kurz ansprechen können, Sie haben es kurz erwähnt schon, ja, die Frage eben nach dem Warum des Leidens in der Welt überhaupt, da könnten wir noch lange darüber meditieren und eine Betrachtung extra darüber halten. Aber ist es für uns Christen nicht auch manchmal sinnvoll oder immer wieder sinnvoll zu wissen oder aus dem Glauben heraus zu wissen, dass ja Gott die Welt gut erschaffen hat, ohne Leid und ohne Schmerz, dass ja das nicht die Absicht Gottes war, dass wir durch Kreuz und Leid gehen müssen, sondern dass das ja ein Punkt war, der durch die Sünde erst gekommen ist. Das war ja nicht Gottes Idee, Gottes Schöpfungsidee.
Gut, das ist sicherlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten. Also Gottes Schöpfungsabsicht war etwas anderes. Und das möchte im Grunde genommen auch die biblische Erzählung vom Sündenfall deutlich machen, dass eigentlich dieses Leid, dass die Krankheit oder dass sozusagen der Tod als schmerzliches Ereignis, dass das sozusagen erst geschichtlich verursacht worden ist.
Wäre ja sicher auch irgendwo ein Hinweis darauf, dass die ganze Evolutionstheorie auch zu hinterfragen ist aus diesem Grund, denn wenn die ganze Evolutionsentwicklung mit Fressen und Gefressen werden und nur der Stärkere gewinnt und überlebt und würde ja auch der Idee Gottes widersprechen, das nur so am Rande jetzt erwähnt. Aber Tatsache ist ja auch, und da wollte ich jetzt auf einen anderen Aspekt noch kommen, wir haben es ja an den Beispielen, jetzt an den Zeugnissen auch gehört, dass das oft eine wunderbare Fügung ist, aus Gnade heraus haben die Menschen, die so tiefes Leid durchwandern, auch eine Kraft gespürt. Und ist das auch nicht ein ganz allgemeiner Trost für uns Christen, denn wir wissen ja nicht, was in Zukunft unseren Schmerz ereilen wird und heimsuchen wird, dass Gott niemanden im Schmerz überfordern würde. Das heißt, Gott mutet uns nur so großen Schmerz zu, den wir auch ertragen können. Ist das nicht auch ein tröstlicher Grundgedanke?
Gut, es ist vor allen Dingen, sagen wir mal, eine Glaubenswahrheit, die uns auch jetzt schützt vor allen möglichen Ängsten. Es gibt ja Menschen, die leben so in Zukunftsängsten, dass die dann dadurch auch richtig, sagen wir mal, gequält werden und für andere auch dann belastend sind. Und wenn ich einfach sage, gut, lieber Gott, du wirst kein Kreuz und Leid mehr spenden, um mir die Kraft zum Tragen reich zu spenden. Also das habe ich auch schon verschiedentlich erlebt, wo einfach Menschen wirklich ganz schwere Sachen zu tragen und zu ertragen hatten und die waren belastbar. Und ich, der als Zuschauer daneben stehe, frage mich, Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Also die Menschen selber im Ernstfall mobilisieren ganz andere Kräfte oder bekommen von Gott auch ganz andere Kräfte geschenkt, als ich als der daneben steht, zwar irgendwie versucht, trösten zu wollen, aber manchmal eigentlich bin ich der getröstet wird. Es ist eigenartig, dass also Gott doch dann auch tatsächlich diesen Menschen die Kraft schenkt, zu stehen.
Und wenn Gott unser Vater ist, dann will er ja nur das Beste für uns, auch wenn es manchmal eben diesen geheimnisvollen Weg des Leidens geht. Das wird uns aber auch in dieser Woche wieder ganz klar vor Augen geführt in der Feier der heiligen Tage, in der Karwoche, vor allem der Karfreitag dann, wo wir das Leiden Christi betrachten in der Liturgie, aber schon auch mit dem Ausblick auf den kommenden Ostersonntag. Und das ist ja auch das wahrhaftig einzig Tröstliche, denn wenn alles nur in Kreuz und Schmerz und Leid enden würde und es nur darum ginge, ja, wie wir das nur irgendwie durchstehen könnten, und es aber keine Hoffnung gibt auf eine Auferstehung, auf einen Himmel, auf ein Dasein ohne Leiden, dann wäre eigentlich unser Glaube nicht sehr tragfähig. Da wäre ja das Pauluswort auch hereinzunehmen, der da sagt, ja, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube eigentlich nichtig. Pater Elmar Busse, vielleicht schließen wir das in einem kleinen Schlusswort noch zusammen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich bedanke mich jetzt schon bei Ihnen für diese Betrachtung und gleich im Anschluss an Ihr Schlusswort vielleicht noch den priesterlichen Segen uns hören zu spenden. Und ich bitte jetzt um Ihr Schlusswort.
Ja, ich möchte genau diese Paulusstelle aus dem 1. Korintherbrief aus dem 15. Kapitel nochmal bringen. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Und so wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie aus diesem österlichen Glauben den Trost und die Zuversicht gewinnen können, der sich aus dieser Wirklichkeit ergibt. Unsere Verstorbenen sind bei uns, das haben ja auch einige Hörer sehr schön bezeugt. Es gibt ein Wiedersehen bei Gott, wir sind auf Ewigkeit hin angelegt und wir dürfen wirklich sagen, dieses Leben ist nur Probezeit und das Schönste kommt immer erst noch. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche und ein frohes, gesegnetes Osterfest. Und ich möchte jetzt noch den Segen beten. Auf die Fürsprache Mariens, der Schmerzensmutter, segne sie und alle, die sie im Herzen tragen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, alles Gute und eine gnadenreiche Zeit. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.